Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Die Börse steht Kopf, die Wirtschaft hat Angst, die Welt in einer Finanzkrise. Regierungen probieren die Krise zu stoppen und stellen Hilfspakete parat, meistens in Form von Finanzspritzen. Wie funktionieren solche staatliche Notfallhilfen und was bringen sie? Der Fachmann erklärt später im Espresso. Zuerst geht es jetzt nicht darum, Geld auszugeben, sondern Geld zu sparen mit effizientem Einsatz von Energie. Kalte Temperaturen am Wochenende, an den meisten Orten laufen die Heizungen schon wieder auf Hochtouren. Die meisten Leute in der Schweiz heizen mit Heizöl, was in den letzten Jahren massiv teurer geworden ist. Gerade wer in älteren Wohnungen lebt, die weniger gut isoliert sind, bekommt eine umso höhere Heizkostenabrechnung. Das ist doppelt ärgerlich. Erstens wird das Wohnen teurer und zweitens schadet man mit dem Geld, das man uns gibt, auch noch gerade der Umwelt, ohne dass man das eigentlich will. Wohnungen und Häuser, die besser isoliert sind, verbrauchen weniger Heizöl und produzieren damit auch weniger CO2. Man sagt dem auch Energieeffizienz. Der Daniel Hitzig über Geld sparen und Umweltschonen.
Das Heizöl ist in den letzten 12 Monaten fast um die Hälfte teurer geworden und die Hauseigentümer geben die gestiegenen Kosten in der Regel 1:1 den Mieter weiter. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der Öltank wieder gefüllt worden ist, sind die Heizkosten in der letzten Abrechnungsperiode um bis zu 40% angestiegen. Konkret, für eine ältere, schlecht isolierte Vierzimmerwohnung mit 100 Quadratmeter Wohnfläche kann das bis zu 40 Franken ausmachen, wo man pro Monat mehr muss zahlen. Was kann man denn machen, wenn man in so einer schlecht isolierten Wohnung wohnt und es einem erst noch zuwider ist, Heizöl zu vergeuden, weil man sozusagen zum Fenster ausheizt? Die Evi Alemann, Berner SP-Nationalrätin und Vorstandsmitglied vom Mieter- und Mieterinnenverband der Deutschschweiz.
Ja, leider gibt es keine rechtliche Handhabe, aber ich empfehle allen, ein Gespräch zu suchen mit ihren Vermietern über mögliche energiesparende Massnahmen, die man relativ einfach und rasch kann verwirklichen kann, z.B. eine bessere Abdichtung der Fenster. Und eine zweite Empfehlung ist auch, dass man beim Vermieter oder bei der Vermieterin könnte anregen, die Kontozahlungen anzupassen, ein bisschen zu erhöhen, sodass der Schock bei der nächsten Abrechnung der Heiz- und Nebenkosten nicht allzu gross wird sein.
Denn dieser Schock kommt ziemlich sicher. Der Höchststand vom Ölpreis vom Juni schlägt bei vielen Mietern und Mieterinnen erst nächstes Jahr so richtig durch. Schlecht isolierte Häuser sind ein Ärgernis, da sind sich alle einig. Es kostet viel, man verbraucht wertvolle Ressourcen und das in einer Zeit, wo man unbedingt will, den CO2-Ausstoß reduzieren. Einig ist man sich in der Politik, dass man jetzt mit der sogenannten Energieeffizienz sollte Fürschi machen. Wie das soll gehen, darüber sind sich die politischen Lager aber alles andere als einig. Der Bundesrat hat im Februar ein grosses Gebäudesanierungsprogramm für das Jahr 2010 vorgelegt. 200 Millionen Franken sollen jedes Jahr an Fördergelder für Hauseigentümer ausgeschüttet werden, wo ihre Liegenschaften energiemässig auf Vordermann bringen. Wie die 200 Millionen sollen gezahlt werden, über das streitet sich aber die Politik immer noch. Vorgesehen wäre, dass ein Teil der CO2-Abgabe dafür gebraucht würde, aber das stößt im Parlament auf Widerstand. Die Bürgerlichen sehen es viel lieber, wenn man über ein paar Jahre weniger Steuern zahlen müsste, wenn man sein Hauseigentum saniert. Das wäre ein reines Steuergeschenk, meint die Linke. Und die Verwaltung sagt, der Steueranreiz zum Sanieren, der funktioniere nicht wirklich. Die Situation ist also verfahren. Und viele Leute heizen, obwohl es ihnen eigentlich zuwider ist, weiterhin zum Fenster aus und zahlen immer höhere Heizkostenabrechnungen. Dass es so nicht weitergehen kann, das haben unterdessen Politiker und Politikerinnen aus allen Parteien gemerkt. In den letzten Monaten hat sich darum auf Initiative vom FDP-Nationalrat Otto Ineichen eine breite, sogenannte Energieallianz bildet, wo der gordische Knoten will durchhauen. Mit dabei sind Politiker aus allen grossen Parteien. Etwas, was Seltenheitswert hat. Die Energieallianz will bei den Hauseigentümern ansetzen. Der Otto Ineichen.
Viele Wohneigentümer sanieren nicht, weil sie nicht über die richtigen Informationen verfügen. Sie wissen nicht, wie sie das müssen anpacken müssen, wie vorgehen, was kostet es, was bringt es.
Die Energieallianz will den Hauseigentümer also erklären, wie sie ihre Liegenschaften können sanieren und so Heizöl einsparen. Erklären sollen das sogenannte Türöffner.
Türöffner beraten die Wohneigentümer vor Ort. Sie haben ein Tool bei sich, wo sie auf 10% genau sagen können, wenn sie die und die energetischen Investitionen machen, was sie einsparen können. Und sie zeigen ihnen den Weg auf, wie sie weitergehen müssen. Insbesondere leiten sie sich zu den kantonalen Energiefachstellen weiter. Für den Wohneigentümer ist die Beratung absolut gratis.
Bis in 4 Monaten will die Energieallianz 200 solche Türöffner, also Experten in Sachen Gebäudesanierung, auf Wunsch bei den interessierten Hauseigentümern vorbeischicken. Tatsache, dass die Türöffner in einer ersten Phase als Gratisberater unterwegs sind, die zeigt schon, wie viel Interesse auch die Schweizer Baubranche an diesen Sanierungen hat. Und für den Otto Ineichen soll es mit diesen Sanierungen schon bald fürschig gehen.
Ja, ich glaube, das greift sehr schnell, weil ich überzeugt bin, wir fangen jetzt an bis Ende November, wenn wir beweisen, dass es eben das braucht. Und ich erwarte, dass vom Bund aus einer anderen Kasse vielleicht 50 bis 100 Millionen kommt. Das muss sofort greifen, weil letztlich ist es das beste Impulsprogramm, das wir jetzt dringend benötigen, um die Baukonjunktur anzukurbeln. Also es wird sehr, sehr schnell greifen.
Ein Impulsprogramm, wo alle davon profitieren sollten. Die Bauwirtschaft, die Schweizer CO2-Bilanz, die Hauseigentümer und auch die Mieterschaft. Die Energieallianz rechnet damit, dass so eine Finanzspritze vom Bund im Umfang von 50 bis 100 Millionen schon fürs nächste Jahr private Investitionen im Umfang von 5 bis 600 Millionen Franken wird auslösen. Auch die SP-Ständerätin Simonetta Simaruga gehört zu dieser parteienübergreifenden Energieallianz. Letzte Woche hat sie im Ständerat eine Motion eingereicht, die von nicht weniger als 31 Mitgliedern, also einer grossen Mehrheit vom Ständerat, unterschrieben worden ist. Der Clou an diesem Vorstoss: erfordert sowohl ein finanzielles Förderprogramm, finanziert eben durch die Teilzweckbindung der CO2-Abgabe, als auch steuerliche Erleichterungen für die Hauseigentümer, die mit der Sanierung von schlecht isolierten Häusern Fürschi machen. Fast schon ein historischer Kompromiss also. Und auch die Bedenken, dass unter dem Strich viel billiger Wohnraum wegen der Sanierungen dann plötzlich teurer wird, lässt der Otto Ineichen nicht gelten.
Nein, im Gegenteil. Also jede Sanierung bringt de facto auch im Mieter Vorteil. Oder weil gerade jetzt bei diesen höheren Energiepreisen, natürlich hauptsächlich vom Heizöl, bringt es noch Vorteile. Da haben wir Berechnungen, dass der Mietzinsaufschlag wesentlich geringer ist.
Berechnungen also, dass nicht auf dem Buckel von denen saniert wird, wo jetzt noch in billigen, älteren Wohnungen leben. Auch der Mieter- und Mieterinnenverband ist überzeugt, dass die breit abgestützte Energieallianz jetzt endlich Bewegung bringt in die leidige Frage vom immer teureren Wohnen wegen dem höheren Ölpreis. Evi Alemann.
Ja, wenn man das kombinieren kann und einerseits die CO2-Teilzweckbindung für ein nationales Förderprogramm hat und andererseits auch auf anderer Ebene eben im Bereich Steuern Anreize setzt, ist das sicher im Sinn von einer aktiven Klimapolitik, aber auch im Sinn von den Mieterinnen und Mieter.
Und im Sinn von Sparen und Umweltschonen. Ein Beitrag von Daniel Hitzig ist das gewesen. Wenn ihr übrigens am Überlegen seid, euer Haus besser zu isolieren und auf Energieeffizienz hin zu sanieren, unter drs1.ch findet ihr eine Reihe interessante Links dazu, also dass ihr keine Finanzspritze braucht, um die Heizkostenrechnung zu zahlen. Um Finanzspritze geht es nämlich jetzt gerade als nächstes im Espresso, und zwar um Sonnige vom Staat.
Espresso.
Am Freitag hat das amerikanische Repräsentantenhaus doch noch Ja gesagt. Ja zum 700 Milliarden Rettungspaket für den Finanzsektor. Mit der Finanzspritze will die Regierung das Schlimmste verhindern. Und das passiert momentan an ganz vielen Orten auf der Welt. Notenbanken und Regierungen probieren, die Finanzkrise aufzuhalten, so gut wie es geht. Nur, von wo genau kommt das Geld und was bringt's? Anita Richner hat mit dem Wirtschaftsfachmann Beat Kappeler darüber geredet und wollte wissen, was ist der Unterschied zwischen einer Finanzspritze vom Staat und einer von der Notenbank?
Notenbanken geben an den Geschäftsbanken einfach einen Kredit sozusagen. Geschäftsbanken geben Papier, Wertpapier, die sie haben, Guthaben der Nationalbanken, treten die sozusagen ab als Depot und die Nationalbank gibt denen Geld dafür. Und dann haben die Banken wieder genügend liquides, flüssiges Geld, um ihre normalen Geschäfte zu machen. Die andere Variante ist, dass der Staat aus seiner Kasse entweder die Bank verstaatlicht, also ja, übernimmt als Aktionär, als Grossaktionär eintritt, wie das in Europa vor allem passiert ist oder in Amerika mit den zwei grossen Hypothekenbanken. Oder aber der Staat tut auch aus seiner Kasse einfach schlechte Kredite der Banken abkaufen und auch so haben die Banken wieder eben frisches und flüssiges Geld in ihrer Kasse.
Kann man jetzt sagen, aus Sicht von einem Ökonom, welche Art von Finanzspritze ist wirkungsvoller? Die vom Staat kommt oder die von der Notenbank kommt?
Ich muss sagen, vielleicht die Experten hoffen. Im Moment haben wir noch keinen Test. Man hofft einfach, dass Finanzspritzen von den Notenbanken eigentlich schneller und besser wirken, weil dort wirklich viel flüssiges Geld ins System hineinkommt. Und es ist auch viel weniger kompliziert, weil Banken am Schluss die abgetretenen Papier wieder zurücknehmen müssen und dafür dann auch der Notenbank das Geld wieder zurückgeben müssen. Also es findet dort keine Eigentumsübertragung oder Subvention oder irgendetwas statt, sondern das sind ganz normale Krediterteilungen oder Austauschverhältnisse. Also da wäre an sich vorzusuchen. Das andere natürlich, wenn Banken wirklich gerade kommen und niemand mehr Vertrauen hat, dann ist es natürlich besser, der Staat übernimmt dazu eine Bank oder tut sie ausfinanzieren, indem man die schlechten Teile aus ihr rausnimmt. Das ist allerdings teurer. Das kann bei der Staatskasse natürlich dann zu Buch schlagen.
Könnte es also sein, dass darum auch die Steuern dann hochgehen?
Wenn in Amerika, wo die Variante eben praktiziert wird, dass der Staat von der Kasse aus schlechte Kredite übernimmt, kann es tatsächlich dann mit der Zeit mal zu Steuererhöhungen führen. Ausser die Wirtschaft holt sich derart glänzend, dass die Steuereinnahmen sowieso steigen, aber das ist jetzt im Moment sicher noch offen. Wenn hingegen die schlechten Kredite, die der Staat übernommen hat, jetzt also übernommen wird in Amerika, sich aufwerten, dann am Schluss die Sache gar nicht so schlecht ausgeht und die Leute ihre Hypothek dann doch noch zahlen am Schluss und das in die Staatskasse kommt, dann kann es durchaus sein, dass vielleicht von 0 zu 0 aufgeht, dass der Staat gar kein schlechtes Geschäft gemacht hat.
Also es würde heissen, der Staat braucht dann vielleicht gar nicht die ganzen 700 Milliarden, die man jetzt zum Beispiel in den USA davor hat?
Nein, das ist ein Kreditrahmen, wo einfach der Schatzsekretär bemächtigt, so viel allenfalls aufzukaufen.
Aber es ist so, bei diesen Finanzspritzen, die vom Staat kommen, ist am Schluss der Steuerzahler, die Steuerzahlerin eigentlich die das berappen müssen.
Ist der letzte Garant, wenn es schlecht geht, jawohl.
Beat Kappler, Sie haben vorhin noch davon geredet, dass die Notenbanken wieder Geld in das System reingeben. Und man liest ja immer so, eben die Nationalbank, die gibt den Markt quasi eine Finanzspritze von so und so vielen Milliarden zur Verfügung stellen. Was muss man sich da ganz konkret darunter vorstellen? Wie läuft das ab?
Also im Prinzip heisst das, dass sozusagen neues Geld gedruckt wird. Nun ist natürlich da heute nicht mehr in druckfertigen Noten parat, sondern das wird mit elektronischen Mitteln den Banken als Kredit erteilt. Die haben nachher einfach in ihrem elektronischen System so viel mehr Millionen oder Milliarden, wie wenn jemand von uns Geld auf eine Bank überweist, geht ja das auch elektronisch. Hingegen erweitert sich natürlich insgesamt Geldmenge, also das Bankensystem insgesamt hat dann dank diesen elektronischen Vermittlungen so und so viel mehr Millionen, mehr Milliarden flüssig. Und als Gegenwert sind auf der Nationalbank dann die entsprechenden Sicherheiten deponiert worden. Wenn hingegen die Leute oder Banken oder Geschäfte natürlich das Geld sehen wollen, in Papier, in Noten, in Tausigernoten, dann natürlich würde die Notenbank das auch liefern. Aber wir wissen ja alle, dass heute natürlich die meisten Transaktionen und immer mehr Transaktionen über das Internet gehen, über Elektronik gehen und dass man selten mehr mit ganzen Lastwagen voll Geld um einen Amtfahrt in der Schweiz oder auch in Europa.
Also eben, die Nationalbank müsste nur dann Geld drucken, wenn alle Leute das auch wirklich würden verlangen am Schalter. Und das ist ja ziemlich unwahrscheinlich.
Das ist glücklicherweise ziemlich unwahrscheinlich. Die Leute trauen dem Papier, obwohl es auch nur Papier ist. Es sind alles nur Zahlungsversprechen. Aber man traut dem Papier. Hingegen traut man den Banken weniger. Und die Banken kommen dann so zu theoretischer Möglichkeit, solches Geld zu verlangen, einzuverlangen und allenfalls ihren Gläubiger austeilen, ihren Deponenten. Aber eben nur im schlimmsten Fall.
Dann ist aber eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von dieser ganzen Krise, wenn ich Sie richtig verstanden, ist das Vertrauen oder eben jetzt in dem Sinne der Vertrauensverlust?
Es ist effektiv Vertrauen, das fehlt. Das ist in jedem Markt, der schlingert, der Fall. Wenn Sie an den Milchmarkt denken in China, hat es ebenfalls jetzt keinerlei Vertrauen in die chinesische Milch. Da muss auch der Staat durch andere Massnahmen das wiederherstellen. Und in der westlichen Welt, jetzt in Amerika, haben natürlich die Firmen einen grossen Teil für ihren Tagesbedarf an Geld einmal aufgenommen mit Darlehen bei den Banken oder Banken untereinander von vielleicht nur eine Nacht oder zwei Tage oder eine Woche. Das sind so kurzfristige Einkäufe von Material oder Finanzierungen von Rechnungen, die ausstehen. Das hat jede grössere Firma. Und wenn man aber eben nicht mehr traut, dann kommt man die kurzfristigen Gelder nicht mehr über. Die Banken gänzen nicht mehr. Das sind riesige Summen, die eigentlich im normalen Tages- und Geschäftsverlauf unablässig zirkulieren zwischen den Firmen und immer wieder erneuert werden. Aber eben, wenn der erste Mal sagt, ja halt, ich traue nicht mehr, erneuert sich schon die SEP-Transaktion nicht mehr, dann die nächste nicht mehr, dann die nächste nicht mehr. Und am Schluss steht eigentlich die gesamte Volkswirtschaft ohne flüssiges, täglich verfügbares Geld da.
Jetzt in dieser aktuellen Krise reden wir von dem Rettungspaket in den USA. Gibt es auch Beispiele aus der Schweiz von solchen Finanzspritzen?
Ja, weil wir haben natürlich vor 15, 18 Jahren in der Schweiz Immobilienkrise gehabt, die doppelt bis dreifach so gross war wie die amerikanische im Verhältnis zu unserem Volkseinkommen. Und beispielsweise haben ja hier Kantonalbanken von Appenzell, von Solothurn, von Bern, von Waadt, von Genf riesige Schwierigkeiten gehabt. Und allein als Einwohner und Steuerzahler vom Kanton Bern weiss ich, dass dort mal für etwa 4 Milliarden schlechte Kredite, wie heute in Amerika, aus der Berner Kantonalbank rausgenommen worden sind. Der Staat hat sie garantiert und nachher hat man probiert, die abzuwickeln, die Hypotheken wieder einzutreiben, die Liegenschaften, die aus Konkurs in die Kasse gekommen sind, zu verkaufen, meist günstigst. Und so hat man probiert, das wieder hinzubringen. Aber der Kanton Bern und seine Steuerzahler haben in der Schweiz, wenn man das ins Verhältnis pro Kopf setzt, haben wir etwa doppelt bis dreimal mehr Kreditrahmen müssen einsetzen, als heute in Amerika diskutiert wird.
Was ist Ihre Prognose, Beat Kappler, jetzt bei dieser aktuellen Krise? Wie wird sich die in der Schweiz noch auswirken?
Direkt wird sich die Finanzkrise kaum stark auswirken. Auch die Entlassungen bei den grossen Banken werden sich im Ausland abspielen. Indirekt natürlich könnte schon sein, dass allgemein vielleicht dann mit der Zeit Kredite ein bisschen teurer werden, dass man mehr Sicherheiten bieten muss, als Unternehmen zum Beispiel oder eben auch als Hypothekarschuldner. Andererseits muss man natürlich sehen, dass wir neben der Finanzkrise haben wir eine Verdoppelung, immer noch eine Verdoppelung von den Rohstoffpreisen, von den Ölpreisen, von den Nahrungsmittelpreisen seit einem Jahr. Und das sind die wahren Kostentreiber bei den Firmen, bei den Kunden. Und das ist eigentlich dann das Problem, worauf sich jetzt dann vermutlich, wenn die Finanzkrise gelöst ist, Blick wieder und Sorgen wieder richten werden. Und die sind unabhängig von der Finanzkrise.
Sagt der Ökonom Beat Kappeler im Gespräch mit der Anita Richner. Ein ganzes Dossier über Ursachen und Folgen von der Finanzkrise gibt es im Internet unter drs1.ch.
Espresso.
Und Espresso gibt es auch morgen am Morgen wieder. Dann reden wir über ein Notrufsystem für Leute, die daheim oder unterwegs Hilfe brauchen. So ein Notrufsystem gibt es zum Beispiel vom Schweizerischen Roten Kreuz. Wir sagen, wer von dem Service profitiert, was er kostet und was es für Alternativen gibt. Im Espresso morgen Morgen, 18 ab 8.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.